Mutabor. Ich werde verwandelt werden. Eine Podcast-Miniserie zum Jubiläum der Mutabor Märchenstiftung. Mein Name ist Luciana Brusa. Ich bin Erzählerin und führe dich durch die Mutabor Märchenwelt. Viel Vergnügen und wer weiß, vielleicht wirst auch du verwandelt. Die Mutabor Märchenstiftung setzt sich seit 20 Jahren für Märchen- und Erzählkultur ein. Mit dem Anliegen, die Märchen wieder auf vielfältige Art und Weise in den Alltag der Menschen zu integrieren. Um dieses Ziel zu erreichen, initiiert, betreut und unterstützt die Stiftung verschiedene Projekte in kulturellen, pädagogischen, sozialen und gesundheitsfördernden Bereichen. Eines der Hauptziele der Mutabor Märchenstiftung ist der Erhalt der Schweizer Märchen und Sagen. Wie und vor allem warum sie das tut, dem wollen wir heute auf die Spur kommen. Wander mit mir ins Land der Sagen und Märchen. Auf geht's! Schnür deine Schuhe, pack deinen Rucksack und zieh eine Regenjacke über. Ja, in den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen. Gerade zieht ein Sommergewitter über die Walliser Alpen. Der Himmel hängt tief, in Nuancen von dunkelgrau. Blitze erhellen die düstere Stimmung. Der Donnerschlag hallt zwischen den Bergketten im engen Rhonetal wider. Los, die Toten kegeln. Die Worte meiner Mutter schleichen sich in meine Gedanken wie die Nebelschwaden um mein Haus. Oder sind es arme Seelen, die in der Totenprozession über 99 Grate ziehen müssen? Mein Herz klopft plötzlich schneller und schwupps finden mich Erinnerungen aus meiner Kindheit, als ich in Kontakt kam mit der lokalen Sagenwelt. Sommer in den Schattenbergen, im Heimatdorf meines Vaters. Bei Sonnenuntergang setzen wir uns auf eine alte Holztruhe auf dem Balkon des Chalets, mit Blick auf Bergwald, Tal und den alten Dorfkern. Während der Horizont sich rötet und das pyramidenförmige Birchhorn wie in Gold getaucht ein letztes Mal aufleuchtet, führt mein Vater mich in die Welt vom Grauzuck, der wilden Jagd, und Bozer, Spukgeister, die in den diversen Weilern und Fluren für ihre Sünden büßen oder ihr Unwesen treiben. Mit einer Hand deutet er auf diese und jene Stelle in der nahen Umgebung. Zwiesolpje, die Gopetschkrapalla, Zgigerstei. Und erzählt mir die zum Ort gehörenden unheimlichen Geschichten, so wie er sie als kleiner Junge von seiner Großmutter und anderen alten Leuten aus dem Dorf erzählt bekommen hatte. Eine meiner liebsten Geschichten heißt «Die Gfirigo Ritter».
Ja, schon früher hat man immer erzählt, dass dann Brie und Birch umeinander gefierige Ritter umeinander sind. Von den verstorbenen Burgherren von Arar. Und ich ein Nachbür, der Felix, der Seferi Feli, hat sich schon mal eine Geschichte erzählt. Und er dann Brie ist kein Wasser am Birch. Der Felix hat eine Häufigkehlin und ein Mühlte, das hat Kohli geheißen. Und das Kohli hat er immer mitgenommen, wenn er kein Wasser oder am Briansbirch. Und dann war er am Brie am obersten Birch. Er hat das Wasser eingeschlagen, das Mühlte, das war genau bei ihm. Und wenn es zu Mitternacht geschlagen an der Kirchturm, das Mühlte, das am Brie gelegen, gegen den Butz, die Sonne ist am Birch. Und dem Mühlte sich der Schweiß gerade so am Brie runter. Man hat gesehen, dass er eine furchtbare Angst und daher geschaut und daher schon gesehen. Die gefierigen Ritter, die da zwischen diesen Stellen aus den Brüchen kamen und das Mühlte gekehrt. Und er ist noch am Schwanz gekommen und dann ist das Mühlte weg. Der hat die Mühe in einem höheren Galopp, es hat am Schwanz gekommen aber zu mir zu ziehen, also geflogen und Kühe zu Boden kommen. Bis am Mühlen in den Resch umeinander oder zu Triel. Da sind die Ritterherde noch hinter ihnen gewesen, oder? Und dann habe ich jetzt Kohle einen Flug genommen, da das Triel zum Stadel unter die Holder noch steuern. Und er hat gerade so den von dem Stadel da durchgesehen, oder? Und da unten sind die Ritter auf dem Weg vorbei galoppiert. Und dann hat er gesehen, oder? Die Reschen waren alle so leicht gefierig gewesen, mit den Chago, mit den Hufeisen, da haben Funken geschlagen auf diesen Steinen. Und das Gewand, also die Ränder vom Gewand, waren so ein Fettkreck gewesen, so rote, oder die haben alle gebrunnen. Und die sind da weiter galoppiert, oder? Und schlussendlich ist dann abgebogen gegen den unteren Boden und über gegen den Kopetsch. Und schlussendlich sind die Kohle dann aus diesen Steinen rausgekommen. Und her, ich konnte noch drauf hocken, aber ich sah wie ein geschlagener Krieger. Und dann sind die Kohle mit ihm bis ins Mühlrecher vor der Stall und da habe ich es noch abgeladen. Und er war dann 14 Tage hier krank gewesen. Alle Haare sind ausgegangen, sogar die Augenbrauen haben wir nicht mehr gehabt. Und 14 Tage hier krank gewesen, oder? Und alle haben gemeint, er sterbe. Dabei waren das eben die unheimliche Begegnung mit diesen Ritterfahrern.
Nach solchen Geschichten traute ich mich nicht, beim Abendessen die Füße unter den Tisch zu stellen. Es könnte ja etwas unter der Eckbank lauern, mich packen und mitzerren, Dornauber, in die andere Welt. Ja, trotz angezogener Beine hat mich damals etwas mitgerissen. Die Begeisterung fürs Erzählen und die Geschichten aus der geheimnisvollen Märchen- und Sagenwelt. Ein Glück, solche Erzählmomente erlebt und einen Blick in diese Welt erhascht haben zu dürfen. Das geht bei weitem nicht allen so, wie Hassib Jänicke, Präsident der Mutabo-Märchenstiftung, mir begreiflich macht. Im Schloss Spiez treffe ich mich mit ihm und seiner Frau Jamila Jänicke, Projektkoordinatorin der Märchenstiftung. Zusammen sind die beiden das Herz und die Seele der Mutabor Märchenwelt. Im Café des Schlosses sprechen wir über die Datenbank Schweizer Märchenschatz. Ein Projekt, welches die Stiftung vor 15 Jahren initiiert hat, um den Schweizer Märchenschatz zu erhalten. Aus gutem Grund, wie Hassib Jänicke sagt.
Weil uns bewusst war, aus vielen Gesprächen, dass viele, viele Leute, selbst vor allen Dingen hier in der Schweiz, von den Schweizer Märchen, auf Deutsch gesagt, keinen blassen Schimmer haben. Das heißt, sie wissen gar nicht, dass es überhaupt Schweizer Märchen gibt. Wenn man mal nach Märchen fragt, dann natürlich nennen sie Märchentitel wie Grimmsche Märchen, die bekannten. Aber Schweizer Märchen, nein, dann schon mal der Hinweis auf Schweizer Sagen. Aber selbst da wussten sie relativ wenig zu sagen. Und das hat uns aufmerksam gemacht, dass es einen Bedarf gibt, einen Nachholbedarf. Denn natürlich gibt es viele Schweizer Märchen und noch viel mehr Schweizer Sagen. Die sind zum großen Teil auch literarisiert, das heißt aufgeschrieben von Sammlern und Sammlerinnen in den letzten zwei Jahrhunderten. Auf diese Sammlung konnten wir zum Teil zugreifen und daraus eine Datenbank konstruieren, die öffentlich allen, ja eigentlich weltweit kann man sagen, heute wie im Internet das üblich ist, weltweit zur Verfügung steht.
Diese Datenbank wurde durch die Mitarbeit von etwa 2 Dutzend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern erstellt. Die Arbeit umfasst unter anderem die Quellenprüfung, Rechte einholen, Texte korrigieren und typisieren, sowie aktuell Übersetzungen der französischen Sammlungen. Mittlerweile sind über 7.500 Sagen und Märchen aus der Schweiz eingelesen, Texte aus mehr als 50 Bänden. Und doch fehlen immer noch einige Regionen. So wäre es ein Wunsch von Jamila Jänicke, dieses Jahr die 8.000-Marke zu knacken. Denn sie weiß, warum es sich lohnt, so viele Texte wie möglich zu erfassen.
Weil man doch sieht, mit jeder Sage, die wir eingelesen haben, das ist wie so eine Entdeckung. Man merkt plötzlich, hey, die Gegend, über die weiss ich noch fast nichts. Und es gibt so viel Verbindendes und es gibt gleich viel, sehr viel Individuelles. Und ich habe immer wieder das Gefühl, wie sich die Landschaften verändern, natürlich mit jeder Generation, dass ich die sage, wie so eine Brücke. Und ich sehe plötzlich, das ist verschwunden, aber der Teil redet sich noch über. Und wir können so die Häuser bestaunen, die dann zumal gebaut worden sind, und hören von denen über die Sagen, ja, was ist dort gelebt worden, was hat man sich erzählt. Und das wird auch nach uns wieder so sein. Ja, es ist eine gelebte Erzählkultur. Das ist wirklich. Und ich finde, dann plötzlich zu sehen, die Sage aus dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, die Zwerge im Benzenhag, dass es dem gleich nahe geht. Und man merkt, ah, der Ort. So schön, dass es da Sage gibt. Und das sehe ich bei vielen anderen noch. Ja, da ist noch viel offen.
Wenn du gern mithelfen möchtest, das Ziel zu erreichen, kannst du das Projekt unterstützen durch eine Spende. Infos dazu findest du auf märchenstiftung.ch unter, ja, genau, Spenden. Die Datenbank selbst findest du ebenfalls auf der Stiftungsseite unter Märchen aus aller Welt. Diese Datenbank Schweizer Märchenschatz wird von den Mutabor Erzählerinnen und Erzählern regelmäßig für Recherchezwecke genutzt. So auch von Rita Riedo. Obwohl sie bereits viele Sagen kennt, denn auch sie gehört zu den Glücklichen, die schon als Kind mit den Sagen ihrer Region in Berührung kam.
Mein Papa ist schon früh gestorben, den ich nicht kennt. Und dann habe ich einen Onkel gegeben. Und der hat Sagen erzählt. Eieiei. Von den armen Seelen. Immer, mir gibt es ihnen eh nicht. Und die habe ich mir nein, das Bild eben selber gemalt. Und heute habe ich gerne, wenn die Kinder angucken und selber malen. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich erzählt von meinen Völkern, die ein bisschen schnäpseln. Und zwar in einer Beiz, die dort in dem Dorf war. Und weil sie ein bisschen zu viel geschnäpselt haben, sind die am Abend heim und mussten die über einen Bach. Müssen. Und bei diesem Bach war ein wackeliges Brückchen. Und wenn die kamen, sind sie noch ein bisschen zwaubelt heim, heimlaufen. Haben die nicht mehr gewusst, wonach geht's über das Brückchen. Und dann sind manchmal arme Seelen gekommen und hier Kerzen angezündet. Und die drei Männervolk, die haben geredet, die über das Brückchen kennen, das ist nie in der Trickheit. Und die Leute im Dorf haben gesehen, die gehen nur schnapsen, die gehen nur schnapsen. Das soll nur mal in der Trickheit, das soll in der Trickheit. Aber das ist nie in der Trickheit, weil die armen Seelen haben die darüber geführt. Sie waren halt gute Männervolk. Das war das Einzige, was sie manchmal gemacht haben, ein bisschen geschnäpselt. Und das ist eine Sage, das ist mir geblieben.
Das erzählte mir Rita Riedo in der Stube eines historischen Gebäudes im Freilichtmuseum Ballenberg. Wir werden sie später auf einem der Märchensonntage auf dem Ballenberg begleiten und hören, wie lebendig Schweizer Märchen und Sagen heute wieder klingen. Dies auch dank dem Projekt Schweizer Märchenschatz und den mittlerweile über 700 ausgebildeten Mutabo-Erzählerinnen und Erzählern, die vermehrt wieder auf Märchen aus der Schweiz zurückgreifen. Aus diversen Gründen. Hier drei Beispiele von Mutabo-Erzählerinnen: Nicole Weyenet, Rita Riedo und Jenny Seeberger.
Es ist spannend, wie älter sie werden. Klingt jetzt lustig, aber wie mehr. Also wie wichtiger wird es mir auch. Und immer wenn ich so irgendeinen Anlass mache oder so, finde ich, ein Schweizer Märchen gehört einfach irgendwie drei. Weil ich finde das einfach so schön, weil der Mensch ist eigentlich nicht so bewusst, was wir hier alles für Märchen haben.
Ja, ich bin zum Beispiel auch schon auf Sagen gekriegt, die ich gar nicht gewusst habe. Unter anderem habe ich natürlich auch schon Sachen entdeckt, die ich nicht gewusst habe. Ah, dem Holz oder in dem Berg oder in dem Villa hat man früher noch so gesehen. Und das ist noch das passiert dort. Und das gibt es schon, dass du einen Haufen eigentlich durch die Sagen naja, lernst, was eigentlich in der Umgebung unten alles passiert ist und was es alles gegeben hat.
Unsere Kultur, eben, auch stolz sein auf das. Und das auch noch mehr wieder so ein bisschen, hey, sagen die Leute, hey, wir haben so viele coole Geschichten.
Ich habe mittlerweile eine Tracht und kann in der Schweizer Tracht, in einer Tracht Schweizer Geschichte erzählen. Und das ist so ein gutes Gefühl.
Auch die Mutabo-Erzählerin Dönis Mura schlüpft manchmal in die traditionelle Tracht und erzählt Schweizer Märchen und Sagen im Freilichtmuseum Ballenberg. Wie diese hier.
Das Zwergenkäsli. Uhe in den felsigen Bergen vom Berner Oberland haben früher Zwergle gehauset. Die haben den Älpler beim Hauen und Käsle geholfen und etwa so im Stall beim Melken. Zum Dank hat dann der Älpler den Zwerglein ein kleines Milch und Nidle in einem Schälchen gerechnet. Ein Mal, da war es so ein Leidensommer. Es hat wenig Gras gegeben und immer wieder war es kalt. Und das Vieh war im Herbst so mager, man konnte die Rippen nicht zählen. Was ist darum gegangen, von der Alp gegen Heim zu fahren? Da ist das Zwergli zu der Alphütte zugekommen und hat gefragt, «Wolltest du mir nicht eins von deinen Kuhlen über den Winter in die Hirte geben? Im Frühling brächten dir es dann am Umheim zurück.» Der Älpler hat ein Raschli überlegt und dann hat er gedacht, «Wer weiss, vielleicht bringt das Zwergli die Kuh ja besser über die Runde als ich, was kaum Heu genug hätte für sie zu hirten.» Und er hat eingewilligt. Kurz darüber ab ist das Zwergli mit der Kuh gegen den Felsen verschwunden. Was im nächsten Frühling gewarmet hat und Zeit ist worden, um umher an die Alpbuche zu ziehen, da hat das Zwergli schon oben gewartet. Die Kuh hat es am Halsig über die Felsen gegen die Hütte geführt. Runde war sie und das Fell hat glänzt, das Uter volles Milch. Das hat jetzt den Älpler elend gefreut und er hat gefragt, wie hast du jetzt das gemacht, dass die Kuh so viel gut zu Weg ist und so gut beieinander? War doch meiner, so mager sein nach dem langen, schlimmen Winter und nicht die Knochen nur so ausstutzen. Da hat das Zwergli auf einen Stock zu Ende gelächelt und hat gesagt, ich gebe Muttnere und Adelgras. Das Beste für das Kuhli im rechten Mass. Am Älpler ist in sich gekommen, Muttnere und Adelgras, das sind doch die alten Milchkräuter, was das Grosse und der Grosette schon davon gewusst haben. Ach, wenn man doch die alten Sachen noch alle wüsste. Zum Abschied hat jetzt das Zwergli dem Älpler ein Käsmutschli zu seinem Säckli ausgeklaubt. Pass gut auf das Mutschli und schnied nie über die Mitte aus. Dann wirst du lang davon zehren können. Daraufhin ist das Mendi verschwunden. Und der Hirt hat sich gewundert über das artige Geschenk. Aber er hat du fein ein wenig gestaunet über das Käsli. Gäng, wenn er mit dem Hegi einen Schnäffel davon abgeschnitten hat, so war es zum Morgenristen umhin ganzes gewesen. Ein Mal sind die Leute vom Tal für zu helfen zu hauen und der Älpler wollte ihnen recht die Zaben auftischen, Brot und Käse und Milchkaffee. Und in allem Inne hat er vergessen zu sagen, man solle vom Mutschli nicht über die Mitte aus abschneiden. So ist es passiert, dass die hungrigen Leute Bits für Bits abgekegelt haben und bald war du nicht mehr viel übrig von diesem kostbaren Käsli, nur noch so eine Schnar. Und ihr könnt euch steigen, das Käsli, das ist nicht mehr wieder ganzes geworden. Und dem Älpler ist nichts geblieben, was die Erinnerung an das wundersame, eigenartige Zwergenmutschli.
Von der Alp kehren wir noch einmal zurück ins Schloss Spiez zu Jamila und Hassib Jänicke, den Gründern der Mutabor Märchenstiftung, um noch etwas mehr über das Projekt Schweizer Märchenschatz zu erfahren. Denn dabei geht es manchmal tatsächlich um Schätze, also im wahrsten Sinne des Wortes, wie mir Jamila erzählt. Sie bekommt zum Beispiel Anfragen von Goldsuchern.
Das finde ich besonders spannend, dass die dann anrufen oder sich melden und sagen, ja, habt ihr da irgendetwas, wisst ihr da gerade etwas, weil wir sie dann suchen und wir wissen, dort müssen Schätze vergraben worden sein, eben napoleonische Kriege und so weiter. Man hat das wollen retten und jetzt ist natürlich die Suche, das ist wie eine Sucht, ein bisschen wahrscheinlich, stelle ich mir vor. Genau, da gibt es Anhaltspunkte in den Sagen selber. Das ist unglaublich spannend.
Ja, und die nächste Frage, die liegt natürlich auf der Hand.
Und hast du Schatz gefunden? Ich höre selten, wenn sie sie gefunden haben. Aber jetzt so die Zusammenarbeit mit dem Freizeitpfad, da sagt er selber auch als Historiker, er ist natürlich auch schon diesen Goldschätz nachgegangen, dass sie häufig nicht gross sind. Aber die Sagen sind wie das Einzige, was man hat als Anhaltspunkt. Weil die meistens sehr genau sind. Die sagen zum Beispiel an diesem Hof, hinter jenem Hügel oder so. Und dann kann man über die alten Flur nehmen oder die alten Hof nehmen. Kann man dann viel näher kommen.
Jamila spricht das multimediale Outdoor-Erlebnis freizeitpfad.ch an, das gerade im Aufbau ist. Es handelt sich um ein Online-Projekt, mit dem man sich in ausgewählten Orten auf einen Rundgang begeben kann und gleichzeitig die Vielfalt von Geschichte, Kultur und Natur erleben kann. Das Projekt wird von der Stiftung bei Bedarf unterstützt, wenn es eben um lokale Sagen oder Märchen geht, die das Online-Projekt ergänzen können. Auch solche Projekte tragen zum Erhalt des Schweizer Märchenschatzes bei. Wichtig ist Jamila dabei, eine gewisse Sorgfalt in Bezug auf die Auswahl der Sagen und Märchen und deren Quellen, wie es leider oftmals nicht der Fall ist.
Es wäre ein Wunsch, dass mehr klar das, was wirklich überliefert worden ist, als Sagenweg deklariert wird und nicht eigentlich das, was sich jemand ausgedacht hat oder geschrieben hat. Das ist auch schön, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht wirklich überliefert. Das wäre natürlich wirklich schön. Wenn man mehr würde wieder den Zugang finden zu den Sagen, die überliefert sind, die ja zur Verfügung stehen. Und eigentlich geht es bei der Datenbank schlussendlich darum, zu wissen, wie suchen. Und da findet man fast alles.
In der Datenbank Schweizer Märchenschatz kann unter anderem nach Stichworten gesucht werden, aber auch nach Kantonen, Titeln oder Kategorien wie Sage, Zaubermärchen, Schwank etc. Dadurch kann sie auch für touristische Zwecke genutzt werden, wie für die erwähnten Sagenwege, aber auch zur Kulturvermittlung, bei Stadt- oder Schlossführungen beispielsweise. Die Märchenstiftung ist gerne bereit, Interessierte bei solchen Projekten zu unterstützen. Immer im Dienste der Märchen und Sagen und deren Erhalt. Nicht nur, weil mit ihrer Hilfe Schätze gefunden werden können, nein, sie selbst sind ein Schatz. Denn, wie Hasib Jeneke sagt, definiert sich jede Landeskultur nicht nur über die Sprache, sondern auch über das Sprechen, das heißt über die Erzählungen.
Die Märchen sind eben die älteste lebendige Tradition, die die Menschheit heute noch zur Verfügung hat. Die Märchen vermitteln Kulturinformationen, die heute noch wichtig sind. Und das sind nicht nur altes Brauchtum, das ist auch interessant, oder alte Sprache, schöne Sprache, sondern es sind vor allen Dingen auch traditionelle Werte, die so wichtig sind. Tugenden, wie zum Beispiel der Mut und die Demut, zum Beispiel das Mitgefühl oder ja, selbst im christlichen Sinne die Barmherzigkeit. Alle die Dinge, die einen dann vorwärts bringen im sozialen Miteinander und überhaupt die Gesellschaft wieder ja, etwas menschlicher machen. Das, was ja vielerorts verloren zu gehen droht.
Falls hier auch ein paar kritische Ohren zuhören und vielleicht der Gedanke aufkommt, ach, das ist doch alles romantisches Gerede von Herzbluterzählerinnen und Märchenfreunden. Bitte, wir können das gerne auch von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachten. Fragen wir doch einfach Dr. Phil Ursula Brunold-Bigler. Die Kulturwissenschaftlerin und Historikerin hat Jahrzehnte intensiv zur Schweizer Märchen- und Erzählkultur geforscht und darüber auch einige sehr empfehlenswerte Bücher veröffentlicht, wie beispielsweise Kleine Kulturgeschichte der Bündner Märchen. Da sie selbst in Graubünden lebt und das doch eine ganze Ecke weit weg vom Wallis ist, haben wir uns telefonisch unterhalten. Sie sagt mir, Sagen und Märchen waren immer an alle Generationen gerichtet. Die Quellen würden das belegen. Es seien nicht bloß Kindergeschichten, nein. Früher habe man teilweise weite Strecken zurückgelegt, um in der Gemeinschaft zusammenzukommen und Geschichten zu hören. Das zeige auch den großen Stellenwert, den Märchen und Sagen in der Gesellschaft gehabt hatten. Und wie für Hasib Jeneke ist auch für die Wissenschaftlerin Ursula Brunold-Bigler klar, das wir heute noch aus den überlieferten Geschichten schöpfen können.
Sowohl bei Sagen als auch Märchen gibt es Geschichten, wo Menschen feindlich sind aus heutiger Sicht und sonnige, wo Menschen freundlich sind. Und von mir aus gesehen, soll man die Menschen freundlichen, soll man führen und versuchen weiterzugehen. Andere Generationen, jüngere Generationen. Damit sie auch Menschenfreundlichkeit lernen, auf eine einfache Art und Weise. Eine Geschichte ist ja immer etwas sehr Anschauliches, oder? Hat ja immer Bilder, die man dann hat im Kopf, die sich dann entwickeln. Und ist immer noch ein gutes Lehrmittel der Menschlichkeit. Das ist jetzt mal meine Sicht.
Die Datenbank Schweizer Märchenschatz bezeichnet Ursula Brunold-Bigler als ein Geschenk, das auch für Forschungsarbeiten eine großartige Quelle sei. Die Liste der Gründe, warum der Schweizer Märchen- und Sagenschatz erhaltenswert ist, ergänzt sie um einen weiteren Punkt.
Er schafft natürlich Identität, oder? Auf jeden Fall. Zusammengehörigkeitsgefühl. Und es ist einem näher als eine Geschichte aus von ganz weit weg. Oder? Das ist klar, es ist ein Vertrauter. Wobei natürlich auch die Schweizer Märchen, die sind prägt von anderen Ländern, weil ja Märchen bekanntlich wandern. Oder? Aber sind einem doch vertrauter als etwas, was sehr sagen wir mal, exotisch ist, wo man noch viel mehr muss lesen dazu, dass man die Hintergründe versteht.
Das bestätigt mir auch die Erzählerin Rita Riedo bei unserem Gespräch im historischen Bauernhaus aus Tentlingen, Kanton Freiburg, im Freilichtmuseum Ballenberg.
Ich spüre das auch sehr, wenn ich eine Sage von bei uns erzähle. Dann spüre ich, was dort drin abläuft. Wenn ich das vom flinken Heuer erzähle, zum Beispiel, wenn ich die Sage erzähle, dann spüre ich auch, wenn der die Säge sauber die Schulter nimmt oder wenn der geht, ich merke aber auch den Bauer, der dem nicht gewachsen ist, was jetzt der da herzaubert. Die Gefühle, die kommen einfach so. Aber ich glaube, das ist, weil du die Arbeit auch verstehst, die mit der Arbeit auch in Berührung warst und die erlebt hast.
Da Rita Riedo sie bereits angesprochen hat, hören wir uns die Sage vom flinken Heuer doch einmal an. Erzählt im Sensler-Dialekt in einer niedrigen Stube aus dem 17. Jahrhundert, wo draußen die Hühner gackern und drinnen Besucher durchs Haus wandeln. Ich habe mich hineingeschlichen, während Rita dem Publikum etwas über das Tentlingenhaus und die Landwirtschaft erzählt. Als Einführung in die Sage.
Nein, hier sind gegeckt und hier sind neue angepflanzt. Und darum, da ist ja das da vielleicht auch ganz ein grosser Bauernhof gewesen. Und ich erzähle jetzt etwas, was früher war. Wenn einer ein grosser Bauer war, ja, der hat eine riesige Matte gehabt. Und früher, da haben sie sowieso Kühe gehabt. Und wenn du Kühe gehabt hast, dann hast du am Winter Heu gebraucht. Und dort bin ich voll sein von Heu. Aber in den grossen Bauern, ja, das ist manchmal ein bisschen, heute würde man sagen, hast du ein Problem, weil die hier kein Heuer gehabt. Oder nein, nur mit Jungfrauen, die hier mir gefällt. Und das war halt früher so gewesen. Da war neben dem Bauernhaus ein grosser Brunnen gewesen. Und dort sind die gleich zu Mühne nehmen. Und dann haben sie ein Stückchen Brot und ein paar warme Schokolade bekommen. Und dann haben die natürlich auch gesehen und wieder erzählt, weil ein Bauer noch ein bisschen lieblicher ist mit ihnen und was etwas gut behandelt und was etwas noch ein bisschen etwas mehr zu verdienen gibt. Aber also hat dann halt auch ein Bauer, das war ein grosser Bauer. Der hat gesagt, weißt du was, jetzt kommt der Heuer. Ich habe keine Heuer. Ich muss unbedingt ein Heuer suchen, bis wenn ich muss 14 Tage um die Matte mähen, bis wenn ich das Heu am Boden habe. Und dann ist der gegangen von einem Dorf zum anderen. Der ist gesucht. Der ist am Abend hin. Und was hat er? Er hat noch kein Heuer gehabt.
Und da kommt doch auf das Mal einer zu laufen, ein Wanderstecken auf die Schulter, den Job dran gehalten und pfeifelt fröhlich dort in den Weg nach. Ja, der Großbauer, der hat einen freundlich gegrüßt und gesagt so, wandern? Nein, nicht wandern. Arbeit suchen. Ah, das ist ja gar gut. Arbeit suchen. Ich suche einen Heuer, einen Mäher. Kannst du mähen? Ich aus. Was? Kannst du wirklich Heu mähen? Sicher kann ich Heu mähen. Ich kann aus. Die Bauern dort hergehen, ist das eine Plagöre. Der würde jetzt alles kennen. Ja, du kommst Heu mähen, oder? Wie viel Lohn?
Ja,
das kommt ein Stückchen. Aha, kommst du mit? Ah, ich komme mit. Aber kannst du wirklich mähen, weil ich brauche den Mäher? Ja. Ich aus. Der Bauer dachte, jawohl, ich gehe. Und ich lasse die zwei gegen ihn zulaufen. Dann hat der Bauer dem schon gesagt, guck dort, dort ist am Arsch. Von dort im Balkon bis dort oben, da geht die ganze Matte. Bis dort hinter oben, ins Holz oben. Das ist alles meins. Und das muss alles gemäht sein. Und dann für einen, siehst du ins Board, das ist alles meine Matte. Das muss alles gemäht sein. Aber sag mal, wie heisst du eigentlich? Flinke. Aha, Flinke? Ja, das passt ja ganz gut zu mir. Bist du denn auch so flink? Ich aus. Ja, der Bauer dachte, ja, das ist gut, wo sie die Himmel angekommen sind, hat er gesagt, geh mir gleich zusammen an den Mähen hier hinten raus. Na, der Bauer dachte, ich muss nichts sagen, sei die Hand drücken. Ich gehe dann schon vom Stubenfenster raus, ich gehe gucken, ob der just mäht. Der ist gar nicht. Nach 10 Minuten kommt er ein. Hast du alles gemäht? Ich bin fertig. Der Bauer, der hat ja schon ein bisschen ins Fenster und sie guckt, aber er hat es nicht just gesehen. 10 Maden, aber Bolzen gerade. Und alles ist am Boden gelegen. Der denkt, du, das ist etwas Unheimliches mit dem. Irgendwie hat er einen riesen Respekt bekommen von dem. Zumal hat er mal am Abend gesehen, du, morgen müssen wir den hören. Morgen wird angefangen, Heu zu mähen. Und ich würde dir sagen, du kannst eine ganze Woche lang Heu mähen. Und ich sage dir noch etwas. Wenn du dann am Abend bei Sonnenuntergang aufhörst, dort fährst du dann zum Morgen, am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, um mich an. Verstanden? Ja, zwei Tage. Der Flinke, der ist am ersten Morgen gegangen. Sag es so, auf die Schulter. Der ist dann in die Matte eingestanden. Nein, der hat Sägesa genommen. Er hat zwei, drei Mal die Sägesa am Boden angeschwungen. Na, der hat die alle gehabt. Der war dort. Ich kann sagen, das hat ringsherum gemäht und gemäht und gemäht. Es hat auch so Kreise gegeben, wie wenn du in einer Stelle See an Stee schmiedest. Die Kreise sind grösser gekommen, Und auf einmal war die Matte gemäht. Der Flinke, der hat die Sägesa genommen, ist ihm aus dem Bauer gewesen. Fertig gemäht, das Heu ist am Boden. Der Bauer, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Jesus Gott, mit wem habe ich das hier zu tun? Und jetzt, was soll ich machen? Das ist ein Ungeheuer. Der hat etwas Ungeheuers in sich. Aber ich kann ja den nicht gehen. Jetzt habe ich das ganze Heu, die ganze Matte am Boden. Ja, und wenn es kommt, kann ich muss doch das Heu vorzutrocken sein, bin ich, wo ich tue. Sonst habe ich ja nichts von meinen Kühen. Der hätte dem Flinke nicht sagen gang. Ich wollte ihn nicht mehr sehen. Er hat Angst gehabt von mir. Nein, hat er gesehen, so, jetzt müssen wir warten, gehen oben und das Heu noch ein bisschen küdern und kädern, bis das trocken ist. Der Flinke ist gegangen, der hat ein bisschen Heu in die Hand genommen und gesagt, morgen Nachmittag tun wir rein. Der Bauer hat gesagt, geht's dir noch? Geht's dir noch im oberen Stübli oben? Wir können doch morgen nicht Heu eintun. Das ist doch nicht durch. Der hat nicht gewusst, was passiert. Aber am nächsten Tag, am Nachmittag, geht der Flinke. Mit der Gabel hat er dann fast ein kleines Wärmchen machen. Das Heu war trocken. Kling und trocken. Du, das Wärmchen. Sich anfangen, bewegen, als Kleis, als Kleis, wie ein Wurm, gegrösser, das hat ein Wurm gegeben. Und zack, ist das sogar. Bis gegen es den oberen geschnackt, oberen grossen Hausplatz, oberen, und ist nieder wieder in die Bühne rein. Die Bühne hat sich bis in die hinterste Ecke eingefüllt mit Heu. Da. Wenn der Bauer gegangen ist, guck auf die Matte raus. Er hat geschlottert. Er hat geschlottert von Ängsten. Aber die Matte war gestriegelt und geputzt. Es war auch kein Haum mehr am Boden. Und alles war in der Bühne oben. Dann ist der Bauer gegangen. Er hat gesagt, weißt du was? Flinke, ich will dir nicht mehr sehen. Der hat dem das Goldstückchen in einer Schnelligkeit in die Hand gedrückt und hat gesagt, weißt du was, ich will dich nicht mehr sehen. Das ist unkürlich. Verschwind. Verschwind einfach von meinem Haus und komm nie mehr zu haben. Der Flinke, der hat den Bauer angeschaut. Der hat das Goldstückchen genommen, hat sie in den Sack gesteckt, hat ihm seinen Wanderstab über die Schulter getan, den Job daran gehecht und ist gegangen. Der Bauer hat man nicht einmal Danke gesehen. Aber der Flinke ist nie mehr zurückgekommen. Die Bauern drumherum, die mussten pressieren, die sind erworben und mussten auf Schwader rächen und die Maden zusammentun. Also ist das Gewitter gekommen. Der Flinke ist nicht mehr oben gewesen. Und an jeder von diesen Bauern hätte ich doch gern gehabt, der Flinke wäre noch da. Der Flinke könnte helfen. Aber der Flinke ist nie mehr für mich. Bitte schön.
Rita Riedow hat sich eingelesen in die Geschichte und die Hintergründe des Hauses in Tendlingen sowie die Gebäude rundherum, wie der Kornspeicher oder der Kohlkeller. Aber angelesenes Wissen ist nicht alles, was die Tiefe ihrer Erzählart ausmacht.
Wenn ich hier hinkomme, muss ich dir sagen, das lebt so voll auf. Ich merke, das gibt viel in mir drin. Ich habe den Hema sogar offen gehabt. Wir haben den Hema so eine Stube gehabt. Und das ist wirklich, als ich mir just daheim fühle.
Dieses Gefühl zusammen mit dem Wissen hilft Rita, die Gegenstände im Haus oder das damalige Handwerk, welches dort verrichtet wurde, mit den Sagen und Märchen zu verknüpfen und so das Haus zum Leben zu erwecken. Die Sagen und Märchen in einen Kontext zu stellen, findet Hasib Jänicke sehr sinn- und wertvoll. Deswegen freut er sich außerordentlich, dass die gewünschte Partnerschaft zwischen Märchenstiftung und Freilichtmuseum Ballenberg nach jahrelangen Bestrebungen zustande gekommen ist.
Gerade an diesem Ort, Ballenberg, ist es so wichtig, dass diese Dinge integriert werden, dass es eine Synthese gibt von Ort und Geschichte und von Sage. Das heißt, Geschichte meine ich, damit meine ich Historie. Und dazu gehören eben auch die alten Gegenstände oder die alten Brauchtümer, die alten Handwerke. Weil da vermittelt sich tatsächlich dieses alte, schöne, wertvolle Wissen aus den Märchen mit dem, was der Ballenberg auf die Beine gestellt hat, nämlich dieses Freilichtmuseum mit diesen wertvollen architektonischen Kulturgütern, da diese schönen alten Häuser.
Die Zusammenarbeit mit dem Freilichtmuseum Ballenberg kam während der Corona-Jahre zustande. Das Ergebnis ist das Projekt Ganz Ohr, ein digitaler Märchen- und Sagenweg im Ballenberg. Dabei können per QR-Code in den historischen Gebäuden Märchen und Sagen aus der Region im entsprechenden Dialekt gehört werden. Die Märchensonntage im Ballenberg sind die Weiterführung dieses Projekts, bei dem ausgebildete Erzählerinnen live vor Ort erzählen. Mit diesen frei erzählten Sagen greift das Freilichtmuseum zurück auf immaterielles Kulturerbe, das in den Häusern der damaligen Zeit auch wirklich gelebt wurde. Die Termine der Märchensonntage findest du auf märchenstiftung.ch unter Märchenveranstaltungen. In einen solchen Märchensonntag wollen wir jetzt mal hineinhören und begleiten Rita Riedow auf den Ballenberg im zweiten Teil dieser Episode. Das war eine Podcast-Episode zum Jubiläum der Mutabor Märchenstiftung. Weitere Episoden werden in loser Reihenfolge veröffentlicht. Am besten den Podcast abonnieren, damit du keine Sendung verpasst. Mein Name ist Luciana Brusa und ich freue mich auf eine weitere Reise mit dir durch die Mutabor-Märchenwelt. Bis bald!